Alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur. Fangfrisch serviert aus Bremen, garniert mit spannenden Gästen und Geheimtipps abseits des Mainstream. Flux, der Podcast mit Flo und Max.
Ja, hallo und wieder mal herzlich willkommen zu Flux, der Podcast und unserer kleinen Support Your Locals Rubrik. Neben mir sitzt der wunderbare, charismatische und sonnengebrannte
Flo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht lauscht ihr uns ja gerade beim Sonnenbaden oder am Werdersee, am Strand, wo auch immer und genießt das tolle Wetter. Mit dem Erscheinen des Podcasts gibt es heute einen ganz besonderen Lichtblick, denn es öffnen die Kinos wieder in Deutschland.
Ja, du sagst es, ich freue mich auch sehr. Es werden ein paar schöne Streifen in nächster Zeit anlaufen. Nur eine Sache ist uns ein bisschen sauer aufgestoßen in den letzten Monaten bzw. sogar Jahren, in denen wir hier schon in Bremen wohnen. Wir sind ja große Genre-Fans, wie unsere Hörerschaft mit Sicherheit des Öfteren schon rausgehört hat. Und Kinos, die so ein bisschen Nischenprogramm zeigen, ob das jetzt mal ein Horrorfilm ist oder so ein abseitiger Film des Mainstream, gibt es hier nicht wirklich. Beziehungsweise doch, wie wir jetzt rausgefunden haben, nämlich gibt es die Filmreihe Weird Experience im Cinema am Ostertor. Und wir wurden vor einigen Wochen interviewt von dem freundlichen Marco Koch, der einen Filmblog hat. Und wir dachten, wir revanchieren uns mal und laden ihn und seinen Mitstreiter der Weird Experience-Reihe ein. Und das hören wir uns jetzt an.
Mögt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Einstieg erzählen, wer ihr zwei seid, worum es sich bei Weird Experience handelt und wie die Idee dazu entstanden ist?
Also ich bin Stefan Rips, gebürtiger Bremer sogar, und hatte mit Film, klar, ich bin immer ins Kino gegangen, hatte viel damit zu tun dadurch und habe dann auch Kulturwissenschaft studiert und auch meine Abschlussarbeit ging halt über Monsterfilme. Danach hatte ich mit Film eigentlich immer irgendwie zu tun, aber halt nie so richtig professionell, außer als ich eine Zeit lang Theaterprojekte gemacht habe, waren auch immer Filmthemen eine Reihe, ein Thema. Also wir haben auch immer Filmthemen mit reingenommen. Es gab halt eine Reihe, die ich in Berlin gemacht habe, zusammen mit Julia Naunin und mit Jörg Buttgereit über Rough Cuts, wo wir uns alle Genres vorgenommen haben.
Ja, zu mir Marco Koch. Ja, Filmliebhaber, große Leidenschaft für Filme schon von Kindesbeinen an. Ja, ich habe viel schon als Jugendlicher Filmliteratur verschlungen. Eins von diesen Kindern, was auch ständig vorm Fernseher gesessen hat und sich wahnsinnig gefreut hat, als es dann irgendwann mal Zugriff auf einen Videorekorder hatte und sich Filme aussuchen und zu Hause hinstellen konnte. Das mache ich heute noch, also nicht mehr mit VHS und auch nicht mehr so viel mit DVD, sondern mittlerweile ist man ja im Blu-ray-Alter angekommen. Ich habe beruflich mit Filmen leider nie etwas zu tun gehabt. Bei mir ist das eine reine Hobbygeschichte, die hat sich jetzt aber über die Jahre sehr stark entwickelt und nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Zum Beispiel habe ich meinen eigenen Filmblog, filmforumbremen.de, wenn mal jemand gucken möchte, wo ich so Übersichten mache, was so die anderen Filmblogs schreiben, Rezensionen schreibe für Filme oder wenn mal irgendwelche Veranstaltungen sind, darauf hinweise oder wenn ich dran teilnehme, auch so ein bisschen darüber schreibe. Dann bin ich in der Redaktion der 35mm, das Retro-Film-Magazin. Das beschäftigt sich mit Filmen von 1895 bis 1965. Da sind wir mittlerweile schon in der 42. Ausgabe. Ja, seit einigen Jahren schreibe ich da mit und bin auch einige Jahre stellvertretender Chefredakteur. Mittlerweile haben wir auch ein Schwestermagazin, die 70mm, die dann die Filmgeschichte wieder aufnimmt von 1966 bis 1975. Und da mache ich ab der ersten Ausgabe, wir hatten jetzt eine Pilotausgabe, die extrem erfolgreich war. Und ab der regulären ersten Ausgabe bin ich da auch als Chefredakteur für verantwortlich. Jetzt auch durch die Arbeit mit der 35mm schreibe ich auch viel für DVD-Verleihe. Booklets habe ich da gemacht. Ich habe einige Video-Features produziert, Audiokommentar. Ja, und natürlich mache ich auch Weird Experience hier in Bremen. Und das mit großer Leidenschaft und sehr gerne.
Und ich weiß auch noch genau, wie das dazu kam. Weil als ich nach Bremen zurückkam, wie gesagt, ich war eine Zeit lang in Berlin, bin ich natürlich hier immer ins Kino gerannt und so. Und Berlin war damals und ist eigentlich auch immer noch eine sehr, sehr große Kinolandschaft mit allen möglichen verschiedenen Kinos. Das war in Bremen natürlich nicht so. Und es hat auch ein bisschen abgebaut, hatte ich den Eindruck, im Gegensatz zu der Zeit. Und eigentlich war ich ständig im 46, damals noch in Walle, und kannte halt auch irgendwie Alfred. Und irgendwann habe ich mal vorgeheult, dass irgendwie, ja, in Berlin kriegt man immer alles zu sehen und immer die merkwürdigsten, weirdesten Filme, alte und neue und so. Und irgendwie nur, man findet halt immer was und es gibt die und die rein und so weiter und so fort. Irgendwie hat er das halt schon mal im Kopf behalten. Und da waren wir auf einer Fahrt mit dem 46 zu einer Ausstellung nach Emden über Star Wars. Und der gute Alfred hat dann sozusagen Marc und mich zusammengesetzt im Zug. So kann man es eigentlich sagen. Ja, dann haben wir uns unterhalten und haben uns halt auch kennengelernt, wir kannten uns vorher auch nicht und haben halt gemerkt, dass wir irgendwie auf dasselbe Zeug stehen. Und vor allem, dass wir tatsächlich kinomäßig stark unterfüttert waren, was so die Filme angeht, die man irgendwie nicht zeigen mag, sowohl was alte als auch neue Sachen angeht. Alfred saß halt daneben, hat sich das angehört und im Prinzip hat er dann uns angeboten, dass wir so eine Reihe machen. Das 46 ist halt damals umgezogen von einem Einsaal-Kino in Walle, in die Innenstadt, in einem Dreisaal-Kino, wovon nur zwei bespielt werden. Das dritte ist eine Art Seminarraum geworden. Und die wollten Vollprogramm machen, sprich 7 Tage die Woche. Das hatten die vorher auch nicht gemacht. Und zwar mindestens, glaube ich, 2 Vorstellungen pro Saal, sprich 4 Säle, mussten das halt auch irgendwie füllen. Und da hatten wir einen Slot gekriegt. Und so fing das eigentlich an.
Ja, da stellt sich die große Frage, nach welchen Kriterien wählt ihr eigentlich eure Filme aus für das Programm?
Damals hatten wir noch die Möglichkeit, halt 35 mm zu zeigen, was wir dann später nicht mehr hatten. Und dadurch entstand so die Idee, so abwechselnd einen alten wie einen neuen Film zu zeigen. Das heißt, wir hatten auch immer, es gibt ja viele Filmreihen, die ähnliche Sachen machen, die halt vor allem ältere Filme zeigen, also 80er und älter. Und bei uns war eigentlich immer, dass wir auch neue Filme zeigen, die halt zu der Idee, die wir so haben von Filmen oder den Filmen, die wir gerne zeigen wollen, passen. Und dann können wir eigentlich über die Idee reden, Marco, was für Filme wir zeigen wollen.
Ja, ich wollte jetzt auch noch mal ein bisschen ausholen.
Ach so, ja, dann geh jetzt noch mal einen Schritt zurück, das ist okay. Wahrscheinlich habe ich wieder 100 Sachen vergessen.
Wie sich das alles so entwickelt hatte, also Stefan hat völlig recht, wir waren, ja, ich war zu der Zeit tatsächlich Fördermitglied, Kino, damals noch Kino 46. Das hatte ich gerade für mich entdeckt, weil ich hatte eine ganze Zeit lang immer in Hamburg viel gemacht, weil ich auch beruflich in Hamburg tätig bin und hatte da so ein paar Leute kennengelernt und war auch eine größere Gruppe und sind da ständig auf irgendwelche Filmfeste gegangen. Also Hamburg Filmfest waren wir. Im Metropolis waren einige Reihen, wo wir hingegangen sind. Japan Filmfest. Also das war eigentlich eine ganz tolle Zeit, aber das hat sich da so ein bisschen auseinandergelebt. Dann habe ich in Bremen geguckt. Gibt es hier nicht auch irgendetwas, wo du mal hingehen kannst, wo du mal diese ganzen schrägen Filme siehst, die du dir normalerweise extra in Hamburg immer anguckst? Und da bin ich tatsächlich auf das Kino 46 gestoßen, ganz in der Nachbarschaft. Das erste, was da war, war damals das Symposium. Und das weiß ich noch ganz genau. Ich bin dahin und der erste Film, den ich mir dort angeguckt habe, war Vampir von Karl Theodor Dreyer. Und das war eine wunderbare Vorführung, rammelvolles Publikum. Naja, das Publikum war nicht rammelvoll, sondern der Saal war rammelvoll. Das fand ich so toll. Und dann hatte ich dem Karl-Heinz Schmidt damals geschrieben und so ein paar Vorschläge gemacht und dann hatte ich nämlich auch schon geschrieben, Mensch, man könnte doch auch mal so ein bisschen andere Filme zeigen und das wäre ja alles ganz toll. Und dann hat er sich tatsächlich mit mir damals in Walle getroffen, wir haben ein bisschen geschnackt und dann sagte er, ja, das ist ja alles ist super und wenn ich Lust habe, könnte ich auch mal öfter kommen. Und dann habe ich nur so, ja, ich habe hier auch schon den Fördermitgliedsantrag ausgefüllt. Und dann war ich Fördermitglied und so bin ich ganz häufig halt ins 46 gegangen und bin dadurch, weil ich auch immer auf den Sitzungen vom Verein war, darauf auch aufmerksam geworden, auf diese Reise zum Beispiel nach Emden. Und dadurch kannte ich dann auch Alfred und Alfred hat dann tatsächlich auch mich dann nochmal angesprochen und gesagt, Mensch, hier mit dem Stefan zusammen, da wollen wir was aufziehen, willst du da mitmachen? Und natürlich wollte ich, und zwar sehr gerne. Was du gar nicht erzählt hattest, es gab es quasi vor Weird Experience, hast du ja schon was gemacht. Du hattest damals schon mit Alfred in Kontakt gestanden und hast für die Voodoo-Ausstellung im Überseemuseum quasi das Filmprogramm kuratiert. Und da war ich dann ja auch und da haben wir schon die ersten Gespräche geführt, wie die ganze Reihe heißen sollte, sind auf Weird Experience gekommen, haben so einen Probeballon gemacht, haben vorher. Und wir hatten immer, wenn die Leute reingekommen sind und sich auf ihre Plätze gesetzt hatten, hatten wir schon für die Hintergrundmusik gesorgt. Da hatten wir mal eine CD zusammengestellt mit Musik, die zu dem Film passt, sei es der Soundtrack, den wir dann schon mal gespielt haben, oder Musik, die so in die Zeit passt. Also da, das war uns immer sehr wichtig, dass das nicht nur einfach so ein Abspielen ist, sondern das ist jetzt aus technischen Gründen im Cinema Ostertour nicht mehr möglich.
Ich weiß auch noch, dass das Musikaussuchen oder Nachforschen und so manchmal länger gedauert hat als die Vorbereitung für die Einführung. Ich weiß noch, wie ich mal so, ich glaube, so irische Country-Musik gesucht habe. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ah, ja, ich glaube, ich war schon wieder. Ich meine, klar, einmal eine Blondie-CD mitnehmen bei Videodrom, das war halt so ein bisschen einfacher und so. Aber genau, das war uns halt immer total wichtig. Und ja, schön, dass du mal sagst mit der Voodoo-Ausstellung. Das hätte ich ganz vergessen oder nicht eigentlich vergessen, weil die Voodoo-Ausstellung auch sehr beeindruckend war. Und das war ja so, mit dem, der City hat so eher die Off-Dinger gezeigt, das große Kino, Cinemax, das Multiplex hier, hat ja den James Bond und Angel Heart gezeigt, was auch was tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Ich hatte dann Maya Deren und Wes Craven, Serpent in the Rainbow und Walk with a Zombie gezeigt. Okay, vielleicht gibt's da Leute für. Und das fand ich dann mal spannend, dann auch auszuprobieren. Ihr merkt schon, was das für Filme sind. Wir hatten mal so als Schlagwort gesagt zwischen Bahnhofskino und Arthouse. Also man kann ja mal gucken bei uns auf der Homepage und sich so einen Überblick verschaffen, was das für Filme sind. Aber das ist dann schon auch ein großer Bereich. Viele dachten am Anfang, wir zeigen nur so Horror und Science Fiction und so das Zeug.
Wenn man sich das anguckt, was wir so gezeigt haben, also ich bin da schon durchaus stolz auf die Bandbreite, die wir haben und eigentlich in so einen richtigen Ausfall, wo wir beide nachher gesagt haben, ach du Scheiße, was haben wir denn da auf die Leinwand gezaubert, gab es eigentlich wenigstens in der Reihe Weird Experience gar nicht. Das hat uns alles gut gefallen und wir sind da auch tatsächlich, das ist ja das Schöne, auf einer Linie. Es gibt mal Filme, wo der eine sagt so, na, ich glaube eher nicht. Aber das ist jetzt nicht so, dass der andere das dann durchdrücken will, sondern dann ist es so, ja gut, dann nehmen wir einen anderen, weil es gibt noch einen wahnsinnigen Fundus an Filmen, die wir beide halt gerne zeigen und sehen möchten. Und ja, die Kriterien sagtest du ja auch schon. Ab und zu geht der Blick auch mal dahin, darf auch was Populäres sein. Wir sind ja im Cinema Ostertour in einer anderen Situation, als wir es vorher waren. Wir waren vorher, wie gesagt, im City 46. Danach waren wir im Lagerhaus in der Etage 3, wobei das kein richtiges Kino war. Da haben wir halt gebeamt auf eine Leinwand. Es gab auch keine Kinobestuhlung, sondern da saß man dann halt auf harten Stühlen und hat sich das angeguckt. Aber bei beiden hatten wir nicht so den wahnsinnigen Druck, na gut, beim City 46 später schon, da 50, 60 Zuschauer kommen müssen. Das ist natürlich beim Cinema Ostertour was anderes. Das ist halt ein Programmkino, aber auch ein kommerzielles Kino. Also die müssen Geld verdienen, um zu überleben. Und da können wir, das wollen wir auch gar nicht, da Filme zeigen, wo nur 2-3 Leute kommen. Das können wir ab und zu mal einstreuen, wo wir denken, na, wie viel kommen da wohl? Es wird jetzt nicht so der Renner. Und interessanterweise, das sind immer die Filme, wo besonders viele Leute kommen. Also das hatten wir einmal, kann ich ja mal erzählen, bei Schramm von Jörg Buttgereit, wo ich echt gedacht habe, na gut, 5-6 Leute kommen wohl, vielleicht 10, wenn wir Glück haben, aber wir wollten den Film halt unbedingt mal zeigen und da waren wir nachher, es war eine sehr gut besuchte Vorstellung. Also da waren wir auch ganz baff und toll einfach, dass das so funktionierte. Genau, also aber da gucken wir dann schon beim Cinema Ostertour, dass wir da auch Filme drin haben, wo möglichst viele Leute kommen, damit sich das einfach finanziert. Dass das Kino nicht irgendwann sagt, so mit euch haben wir nur Kosten, tut mir leid, das können wir so nicht weitermachen. Also da sind wir schon ein bisschen vorsichtiger, was die Filmauswahl angeht. Und was noch natürlich Kriterien ist, muss verfügbar sein. Wir werden immer häufig nach Filmen auch gefragt. Ein Film, der immer wieder gefragt wird, ist zum Beispiel Day of the Dead von George R. Romero. Oder Zombie 2, das letzte Kapitel. Da ist es halt super schwer, an den Film zu kommen, weil der liegt halt bei irgendeinem Major, die Rechte, und die wollen da richtig viel Geld haben. Und wenn du, was noch günstig wäre, so eine Mindestsumme von 100 Euro zahlen musst, dann kann man sich ja mal durchrechnen, wie viele Leute kommen müssen, damit allein die Kopie wieder raus ist. Und manchmal ist es dann noch mehr. Also da müssen wir dann immer schon mal gucken, was ist zu bekommen. Und wie sieht's mit den Rechten aus? Und zu teuer darf es dann auch nicht sein, weil wir den Film halt auch nicht eine ganze Woche lang zeigen, sondern nur an einem Tag. Und wenn das an dem Tag nicht funktioniert, ja, dann ist es halt ein Minusgeschäft. Genau, und das sind so die Kriterien, nach denen wir vorgehen.
Gab es in der Vergangenheit Filmvorführungen, die besonders gut angekommen sind und über die ihr euch besonders gefreut habt?
Das erste war Nude on the Moon von Doris Wischmann. wir waren halt im City 46 nicht so wirklich sehr, sehr gut besucht, sage ich mal, und haben dann gesagt, okay, wir wollen unbedingt mal Doris Wischmann zeigen. Wir laden halt Christian Kessler ein, der macht eine schöne Einführung dazu, weil der ganz großer Doris Wischmann-Fan ist und sie auch nochmal getroffen hat und so. Und dann kommen diesmal halt auch nicht viele, weil Doris Wischmann kennt halt keine Sau. Das war 2015. Ich habe nochmal geguckt im September. Und was war das? Waren dann bis dato dann unsere beste Vorstellung. Es war bald, musste halt nur Nude scheinbar aufs Plakat schreiben und die Hütte ist voll. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Dann ist mir Opera eingefallen, weil das unser erster Film, glaube ich, im Cinema war. Das war deswegen toll, weil für mich das Cinema ist für mich so ein Kreisschluss, weil ich da zum ersten das Kommunalkino war, hatte meinen Timeslot im 46 und Alfred, obwohl ich nicht wusste damals, wer das ist, hat damals auch so Filme gezeigt, alte Filme halt. Und ich habe zum ersten Mal Planet of the Vampires gesehen von Mario Bava und so ähnlichen Kram. Und das war einfach toll. Und so Double Features mit zwei Italo-Western nachts und so. Deswegen war es für mich ein besonderer Abend. Und Opera ist auch ein ganz toller Film im Kino. So. Und das Dritte, was mir sofort eingefallen ist, war wir machen auch Open-Air oder haben auch Open-Air-Veranstaltungen gemacht. Machen wir vielleicht noch, dass Marco, ich höre ihn schon im Hintergrund grinsen, sagt, wir hätten wahrscheinlich dasselbe. Da hatten wir ein Open-Air-Triple. Also drei Filme sozusagen am Stück und man hat, glaube ich, entweder 3 Euro pro Film bezahlt oder 5 für alle drei, oder jetzt weiß ich auch nicht, unser Partner, der Schlachthofkneipe, schade, das ist leider, dass er nicht mehr da ist, war ganz toll. Da haben wir Frankensteins Kampf gegen Teufelsmonster gezeigt, Texas Chainsaw Massacre und Toxic Avenger. Und bei Texas Chainsaw Massacre war, ich weiß nicht, wie viel das war, aber es ist nicht so klein und es war richtig voll.
Für mich, meine Highlights waren einmal, das war die Vorführung im City 46, Voodoo Schreckensinsel der Zombies von Lucio Fulci. Eine brillante 35mm Kopie dieser Film, den ich schon immer auf der großen Leinwand sehen wollte. Und es war einfach toll und er war perfekt. Und ich war so drin in dem Film. Wir haben den einfach ausgesucht. Wir haben da Kataloge gehabt von diversen Kinos, die auch im Archiv 35mm Kopien hatten, haben den da gefunden, haben dann gesagt, den würden wir gerne zeigen. Und das City 46 hat sich dann darum gekümmert. Und das war einfach, als ob man in eine 35mm Videothek geht und dann sich einen Film aussucht und dann auf der großen Leinwand sehen kann. Und allein dieses Gefühl, das war so toll. Und da hat man gleich auch Ideen, was man als nächstes. Also Zombie 2, wie er auf Italienisch heißt, Voodoo Schreckensinsel der Zombies, auch als ein großartiger Film, ist absolutes Highlight bei mir. Open Air fällt mir dazu auch ein. Und zwar hatten wir Night of the Living Dead gezeigt. Und man muss sich das so vorstellen, wir zeigen Night of the Living Dead. Und es war, wie es in Bremen immer so ist, wechselhaftes Wetter. Es war erst gutes Wetter, es war dann aber auch angekündigt, okay, es wird Gewitter geben. Und wir waren dann draußen und hinter der Leinwand, also die Leinwand war dann an dem Turm vom Schlachthof. Und dahinter sah man schon die dunklen Wolken sich zusammenballen und es hat geblitzt, aber es hat nicht geregnet, aber es war auch eine super Stimmung und generell kann man eigentlich diese ganzen Open-Air-Geschichten, die wir da am Schlachthof gemacht haben, es war alles ein Highlight. Rock'n'Roll High School fällt mir noch ein, das war auch richtig, richtig toll, als wir den da gezeigt haben. Ja, das waren so meine großen Highlights. Wenn ich jetzt noch aus unserer Zeit im Lagerhaus, da war ein Highlight sicherlich auch Turbo Kid, weil da haben wir auch kaum was erwartet. Der Film hat viel Spaß gemacht und da sind auch richtig viele Leute gekommen. Turbo Kid und Der Bunker, das waren die beiden Filme, die da super gelaufen sind. An dieser Stelle ganz kurz ein Hinweis. Jetzt in der Corona-Zeit, wo wir ja nicht im Kino sein können, haben wir auch auf YouTube einen kleinen Kanal aufgemacht, wo wir jetzt schon 10 Folgen haben und eine 11. wird sehr bald folgen. Und da erzählen wir immer von unseren Vorstellungen, die wir im ersten Jahr gemacht haben. Also wir haben angefangen mit unserer allerersten Vorstellung im City 46. Das war die Satansweiber von Titfield, Faster Pussycat Kill Kill von Russ Meyer. Und von da aus arbeiten wir uns jetzt peu à peu, Monat für Monat durch unser damaliges Programm und erzählen da einiges zu, was so passiert ist und ja, über die Filme und so weiter. Ein kleiner Tipp auf YouTube, das nennt sich dann Weird Experience Online.
Wir hatten selten Gäste, aber wenn wir welche hatten, war es eigentlich auch immer toll. Thilo Gosejohann, Julia Sonntag und
Lars Kokemöller, genau.
Hatten wir da und das war eigentlich auch immer schöne Erlebnisse.
Ja, würden wir auch gerne öfter machen, aber das ist halt immer Gäste zu kriegen. Das kostet natürlich, also es kostet auch Geld, das müssen wir dann erst mit dem Kino immer absprechen. Und dann natürlich, wenn wir alte Filme zeigen, da kommen, wen sollen wir da noch holen? Aber tatsächlich, wenn wir die Möglichkeit hatten, und da mein persönliches Highlight war tatsächlich, als Thilo Gosejohann da war. Weil kann man ja so sagen, den Film, den wir gezeigt haben, den habe ich bis heute leider nicht schauen können, obwohl ich ihn habe, weil wir sind so in Schnacken gekommen und wir haben die ganze Zeit im Foyer gesessen, während drin der Film lief und mit ihm geschnackt und das ist eh ein toller Typ. Das war auch richtig toll, ja.
Ja, die nächste Frage wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu beantworten sein, mal ganz allgemein gefragt. Was sind eure Lieblingsregisseure oder beziehungsweise auch Lieblingsfilme?
Wir Nerds, auch wenn das so nicht stimmt, aber wir Filmfanatiker, wir sind ja meistens auch Listenfreunde. Wenn ich so eine Frage kriege, mache ich sofort eine Liste. Das Lustige ist ja daran, dass sie jedes Mal anders ist. Das heißt, Lieblingsfilm habe ich wahrscheinlich immer den vorhin schon ernannten Angel Harter drauf. Ich habe wahrscheinlich immer Night of the Living Dead drauf. Leichenpflaster und seinen Weg wird wahrscheinlich auch irgendwie dabei sein. Aber ich habe natürlich, das merkt man jetzt schon wieder, wenn ich drüber nachdenke, mir fallen halt ein. Barbarella, Necromantic 2, Wild Zero. Ich habe jetzt neulich Spider Baby geguckt und der ist für mich, gehört es zu meinen Top 5 Film jetzt gerade im Moment, weil er mich so begeistert hat, weil er auch sehr weird ist. Es wäre auch, eigentlich wäre da auch mal was für Weird Experience, wer auch immer die Rechte hat. Und natürlich die Filme, die einen in einem gewissen Lebensding begleitet haben. Da geht es dann auch gar nicht so um die Qualität. Deswegen, als ich Plan 9 from Outer Space, der dann gerade so angefangen zu gehypt zu werden, dachte ich erst so, naja, wird halt so gehypt, ich gucke mir das mal an, hat mich halt total begeistert, weil da so eine Liebe im Film drin ist. Oder der erste Godzilla war halt, als ich den das zweite oder dritte Mal dann für mich entdeckte und mich wirklich mit dem auseinandergesetzt habe, dachte ich, was ist da alles drin? Ganz, ganz groß. Ja, als das erste Mal Lemmy Caution versus Alpha City gesehen habe, das ist ein Moment, der wird mir nicht verloren gehen. Also das sind schon, oder der Rote Korsar übrigens auch, wenn diese alten Filme, die irgendwas, die ich glaube, die jetzt aufgezählt haben, sind auch alle gut. Aber da geht es natürlich nie um ich habe vorhin erzählt, ich habe meine Abschlussarbeit gemacht, ich könnte natürlich auch analytisch reingehen und so. Das glaube ich aber, da geht es dann nicht drum bei Filmen. Und bei Regisseuren ist es sehr ähnlich. Natürlich wird Mario Bava immer auf dieser Liste stehen, genau wie wahrscheinlich Tim Burton, obwohl ich irgendwann ihn so ein bisschen verloren habe. Aber dann zeitlang war das ein extrem wichtiger Regisseur für mich. Oder Jodorowsky natürlich immer. Aber auch Roland Klick, ich habe wahrscheinlich gar nicht alles von ihm gesehen, aber die 5, 6 Filme, die ich gesehen habe, haben mich umgehauen. John Waters hat nur gute Filme und richtig, richtig gute Filme gemacht. Eine Zeit lang gehörten die ganzen Cronenberg und Lynch, Carpenter, die Amerikaner halt dazu. Aber auch ein Corbucci würde ich halt immer mal nennen können. Also das ist aber auch da, wenn du mich morgen fragst, habe ich wahrscheinlich, hier, Jack Hill, jetzt gerade so das Spider-Baby, da muss ich jetzt mal rein, mir ein bisschen mehr. Aber ich meine, der hat Foxy gemacht und Coffee, der hat ja nicht nur Spider-Baby gemacht. Und da ist halt, die müssen halt für mich irgendwas Spezielles aussagen. Und das sind für mich dann die Regisseure, die ich immer in den Top reintun. Wahrscheinlich gibt es viele gute Handwerker oder viele Leute, die auf vielen Ebenen passieren. Zum Beispiel, ein anderes Gegenbeispiel ist für mich zum Beispiel Kubrick, den ich wahrscheinlich nie auf diese Liste setzen würde. Ich mag sehr viele Filme von ihm sehr gern. Aber die hatten nie so viel mit mir zu tun, dass ich sofort denke, Kubrick und so. Und für mich gibt es auch ein paar tatsächlich ein oder zwei Ausfälle. Genauso wie ich würde immer Corbucci auch Leone vorziehen, komischerweise. Obwohl auch die Leone-Western mag ich auch total gerne, aber Corbucci hat mich irgendwie immer mehr erreicht. Und Leone wahrscheinlich mehr vom Kopf.
Mein Filmgeschmack und mein Filminteresse ist so wahnsinnig breit, dass meine Frau zum Beispiel immer sagt, ich hätte gar keinen Geschmack, weil ich finde ja alles gut. Aber ich mag mich da auch nicht spezialisieren, muss ich sagen. Sobald ich sage, ja, jetzt möchte ich mich mal mehr in diese Richtung vertiefen, habe ich gleich im Hinterkopf die 20, 30 Filme, die wahrscheinlich gar nicht in diese Richtung gehen und die ich jetzt gerade verpasse. Also von daher ist das schon ziemlich wild bei mir. Was ich liebe, zum Beispiel Stummfilme, liebe ich, mag ich sehr, besonders von Friedrich Wilhelm Murnau. Der Sunrise, der hat mich damals sowas von weggehauen. Boah, genialer Film, aber auch sein Der letzte Mann oder das war schon, hatte ich ja schon erwähnt von Karl Theodor Dreyer, Der Vampir. Oh, auch das war, den könnte ich mir eigentlich jeden Tag angucken. Der ist auch großartig. Aber dann bin ich, wie gesagt, in dieser 20er, Anfang 30er Geschichte drin. Und dann in den 30ern gibt es aber auch noch die ganzen Horrorfilme der Universal, die ich absolut liebe. In den 40ern kommt dann der Film Noir. In den 50ern solche Geschichten wie von Jack Arnold, Tarantula und Western auf jeden Fall. Die Howard Hawks Western, Anthony Mann Western, die klassischen amerikanischen halt. Eine ganz große, große Liebe ist dann aber auch der Italo-Western mit, wie du schon sagtest, Corbucci, Spiel mit Das Lied vom Tod von Leone, aber auch ganz viele Sachen, die man so jetzt nicht parat hat. Dann natürlich Italien. Dario Argento, natürlich ein ganz großer Gott, obwohl mittlerweile muss ich gestehen, dass mir Lucio Fulci noch näher am Herzen ist. Und das würde jetzt zu weit führen, warum. Dann gibt es die ganzen Spanier, die es da gab, die Paul Naschi-Filme, wo er dann den Werwolf zum 100. Mal gibt, aber was einfach Spaß macht. Aber andere Filme, die so eine ganz bestimmte Atmosphäre haben, ein toter Lach zuletzt und wie sie alle heißen. In Frankreich gibt es dann ja auch diese ganzen Polizei- und Actionfilme, Lino Ventura und Jean-Paul Belmondo in den 70ern und Anfang der 80er. Und jetzt Werner Herzog zum Beispiel, liebe ich total seine Filme. Oder Lars von Trier ist auch einer meiner großen Helden. George A. Romero, ja, Night of the Living Dead, ganz, ganz großartiger Film, der mich auch sehr beeinflusst hat. Es geht weiter und weiter. Ich bin Wes Craven, John Landis, Joe Dante, Gaspar Noé. Aber da das jetzt alles so viel ist und wie gesagt, wenig fokussiert, wenn mir einer die Frage stellt, was ist denn dein Lieblingsfilm? Habe ich mich mittlerweile entschieden, welchen ich da nenne? Weil ich sage erstmal, ich habe keinen Lieblingsfilm. Es gibt so viele tolle Filme, das wäre jetzt ungerecht, da irgendeinen auf Platz 1 zu heben, weil morgen sowieso ein anderer auf Platz 1 ist. Aber wenn derjenige dann überhaupt nicht mehr aufhört zu nerven, und das passiert einem leider sehr häufig, wenn man sich für Filme interessiert und die Leute das wissen, habe ich mir überlegt, dann muss derjenige oder diejenige noch eine Antwort bekommen. Und das ist für mich jetzt final: Spiel mir das Lied vom Tod. Sergio Leone. Sera una volta il West. Warum? weil der Film mir in verschiedenen Phasen meines Lebens unterschiedliche Dinge gegeben hat. Wenn man jung ist und noch so rebellisch, dann ist man natürlich der Rächer, Charles Bronson, derjenige, der dann loszieht und dann halt sein Bruder rächt und so weiter und so fort. Da will man der Gute sein, der Held, halt Charles Bronson. Wenn man dann älter wird, dann denkt man so, hey, aber Henry Fonda, der Bösewicht, das ist ein cooler Typ. Ja, so skrupellos und so weiter. Also da ist man irgendwie so in dieser Anti-Haltung dann drin und dann so, ah, Henry Fonda, das ist schon cool. Und jetzt in unserem Alter, wenn man so gesetzter ist, dann ist es Jason Roberts, Cheyenne, der so abgebrüht ist, dem eigentlich alles scheißegal ist und der sich das anguckt und denkt, ach, macht doch euren Kram alleine, ich zieh hier mein Ding durch. Und deswegen mein Platz 1, spiel mir das Lied Vom Tod von Sergio Leone.
Um noch kurz was zu sagen, ich habe natürlich die Hammer-Horrorfilme vergessen, die in einer Phase meines Lebens über 20 Jahre habe ich mich intensiv damit beschäftigt und zwar ganz wichtig. Es fing halt mit Dracula, Minimädchen und mit den ersten Dracula fing es halt an und ging über die Frankensteine. Und ich suche immer noch so zwei, drei Filme, die ich noch unbedingt mal sehen muss. Und natürlich, ja, Der müde Tod und so hast du ja auch genannt. Also da, wenn man da so Schalter, wenn du erzählst, dann ich sofort auch wieder, ja, ich habe ja noch vergessen, die französischen Filme der 80er, Ein mörderischer Sommer, Subway, oh, Diva.
Ja, ich fange auch gar nicht.
Flo und viel Stein, wir können auch zwei Stunden, aber das ist lustig.
Ich habe auch die ganzen deutschen Regisseure vergessen, ja.
Genau, was sagt auch mein Bruder zu mir. Ich war mit meinem Bruder sowohl in Spun als in Once Upon a Time in Mexiko. Ja, so, also, das war ja ein Kack und so. Und ich so, nee, das war total super. Wieso war das ein Kack? Und so. Also, naja, du findest ja sowieso alles gut, hat er zu mir gesagt. So.
André Schawarski, den muss ich noch erwähnen. Den habe ich vergessen, das tut mir echt weh. André Schawarski.
Possession. Ja. Possession gehört auf, musst du auf alle Fälle.
Wie eingangs erwähnt, hat das Cinema Ostertor seine Tore wieder geöffnet. Da stellt sich uns die Frage, wann kehrt Weird Experience zurück und was für besondere Filmperlen erwarten uns in naher Zukunft, falls ihr das schon verraten wollt?
Ja, wann geht's wieder zurück ins Kino? Da haben wir jetzt auch lange untereinander diskutiert. Im August bin ich im Urlaub und im September ist Stefan im Urlaub.
Genau.
So, darum sieht es sehr danach aus, dass wir im Oktober starten und dann nicht an unserem angestammten zweiten Sonntag im Monat, das wäre der 10. Oktober, weil da sind sowohl Stefan als auch ich nicht da. Da sind wir auf dem deliriaitaliano.de Forentreffen, was höchstwahrscheinlich in Freiburg stattfindet und da schaffen wir es auch nicht so schnell wieder zurück. So für mich eins der Highlights des Jahres immer, das Forentreffen. Ist öffentlich, kann jeder dazukommen. Aber das heißt auch, wir sind am 10.10. nicht in Bremen. Darum, Oktober ist das, was wir uns vorstellen derzeit, dass wir im Oktober wieder mit Weird Experience loslegen.
Genau, den ersten Film, den wir zeigen, können wir sagen, ist Dawn of the Dead von Romero.
Lustigerweise, das wäre dann exakt ein Jahr, nachdem wir den eigentlich zeigen wollten. Wir haben im September ja noch Programm gehabt mit The Nightingale. Und der nächste Film, der war schon auf dem Server, es war schon alles bereit. Das war halt Zombie, Dawn of the Dead. Und dann kam der Lockdown, das Kino musste zumachen. Und seitdem liegt der dort. Und wir wollen den sehen und zeigen. Ja. Dann liegt er da halt ein Jahr.
Zu den weiteren Filmen möchten wir nicht sagen, sage ich mal. Wir wissen es halt, wir geben es mal zu, wir wissen es natürlich noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, auch was kommt überhaupt an neuen Filmen, was kann man überhaupt kriegen und so. Das ist bei neuen Filmen ja gerade ganz schwierig, so, weil ja noch keiner weiß und man ja auch jetzt, wir sagen zwar, wir werden im Oktober, da kann ja noch viel Weser und so weiter, mit dem Wasser runterfließen. Deswegen geben wir mal zu, wissen wir nicht. Aber normalerweise verraten wir es auch immer erst einen Monat vorher. Deswegen könnten wir auch jetzt einfach sagen, wir sagen es noch nicht so. Das ist jetzt kein besonderes Spiel von uns, sondern es soll einfach nur, konzentriert euch auf den nächsten Film und dann spätestens, wenn ihr dann zu Weird Experience kommt, dann erfahrt ihr normalerweise, was dann einen Monat später läuft. Weil meistens dann wissen wir es meistens.
Wir hatten gefragt, ob es ein deutscher Thriller werden sollte, ein aktueller deutscher Thriller. oder ein japanischer Zombie-Film. Und es wurde der japanische Zombie-Film One Cut of the Dead, genau. Dann haben wir den gezeigt und das war, ich meine, das war tatsächlich die erfolgreichste Vorstellung, die wir im Cinema Ostertor hatten. Und die Bude hat gerockt ohne Ende. Also das war so klasse. Wir kannten den Film auch nicht, sind sehr von ihm überrascht worden, sehr positiv überrascht. Und wir haben nachher, also das hat gebrodelt überall. Und das war definitiv eins der ganz großen Highlights. One Cut of the Dead.
Ja, ihr könnt natürlich auch weiter uns kontaktieren und Vorschläge machen. Machen auch manchmal Leute, das finden wir ganz gut. Wie gesagt, wir können nicht alles realisieren. Meistens liegt das an solchen Sachen, weil die Tipps von euch sind eigentlich meistens sehr, sehr gut.
Dann sagen wir danke, dass wir dabei sein durften bei eurem Podcast. Und ja, es ist schön und wir hören voneinander.
Genau, bis dann. Vielen Dank nochmal, dass wir dabei sein durften. Tschüss.
Ciao.
Zum Ende dieser Support Your Locus-Ausgabe möchte ich wieder einen Serientipp mit auf den Weg geben, weil in der Folge jetzt sehr viel über Regisseure, über Kinos und über Filme allgemein gesprochen wurde. Und ich finde, ich habe noch einen sehr guten Serientipp für alle, die so ein bisschen aufgeschlossen sind für Sci-Fi und vor allem für Comedy-Elemente. Und zwar die Serie Resident Alien, die gerade auf Sci-Fi ausgestrahlt wurde. Und ich gebe euch mal eine kleine Inhaltsangabe. Auf seiner Mission zur Erde verschlägt es einen Außerirdischen, gespielt von Alan Tudyk, durch eine Bruchlandung in den beschaulichen amerikanischen Ort Patience in Colorado. Zur Tarnung nimmt er die Identität des Arztes Dr. Harry Vanderspiegel an. Er lebt ein einfaches Leben, fokussiert sich aber auf seinen Auftrag, nämlich die Menschheit auszulöschen. Kompliziert wird es erst, als er bei einem Mordfall von der Polizei zu Rate gezogen wird und gezwungen ist, sich der neuen Welt anzupassen. Das bringt ihn in ein moralisches Dilemma hinsichtlich seiner Mission und er fragt sich langsam, sind die Menschen es vielleicht doch wert, gerettet zu werden? Also zuallererst mal Hut ab für diese, ja, doch wirklich eigensinnige und eigenwillige Idee. Ich finde sie nämlich sehr originell und vor allem extrem unterhaltsam. Man könnte jetzt denken, ja, ein Außenseiter lässt sich in einem kleinen Ort nieder und lernt dort etwas über seine wahren Werte oder ein Alien landet auf der Erde und muss so tun, als wäre es ein Mensch. Ja, das war schon mal da, zum Beispiel bei der Serie Hinter Mond gleich links mit John Lithgow. Allerdings muss man sagen, Alan Tudyk, der die Hauptrolle spielt, nämlich Harry, das Alien, ist in seiner Mimik und Gestik absolut grandios. Also wirklich, er ist so ein Paradeexzentriker. Er ist in Wirklichkeit natürlich ein hintertriebenes Alien, das die Menschheit auslöschen will. Gleichzeitig ist er aber auch so ein bisschen überrumpelt von den menschlichen und sozialen Signalen, die ihm dann gestreut werden oder ihm entgegengebracht werden. Also die Serie bricht so ein bisschen mit den Genre-Klischees. Bei vielen Serien geht es ja in dem Humor allein nur darum, wie eine Person anders dargestellt wird und dann irgendwie kulturelle Schwierigkeiten entstehen. Das ist hier zwar auch so, hier wird das so auf die Spitze getrieben, zum Beispiel Harry, das Alien, möchte natürlich wie ein Mensch wirken, fängt dann an mit Gehübungen, Essübungen und versucht wie so ein Verzweifelter, sich seine Zähne zu putzen, weil er sich so der Physiognomie eines Menschen oder des Körpers eines Menschen irgendwie so angewöhnen möchte. Dann lernt er zum Beispiel auch die englische Sprache oder die Kultur über das Fernsehen der Amerikaner. Dann sitzt er zum Beispiel vor Law and Order und versucht so ein bisschen Jerry Orbach, der die Hauptrolle spielt, zu imitieren, um seine Stimmmuskeln zu trainieren. Also es ist wirklich extrem witzig gemacht. Es ist aber keine weichgespülte Kinderserie, das kann ich schon mal sagen. Also es ist eine Serie, die auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Es passiert ein Mord, es passieren mehrere Morde. Es wird ein zerfetzter Fuß gefunden, der aus dem Wasser gezogen wird. So fängt die Serie auch an. Es gibt eingefrorene Leichen, es gibt Mordversuche. Also das ist hier keine Sonntagnachmittagsserie für eine Familie. Das ist dann schon eher ab 16 Jahren freigegeben. Aber es ist eine tolle, erfrischende Comedy-Serie. Ist von den Machern von Family Guy. Merkt man durchaus auch. Positiv hervorzuheben sind übrigens sämtliche Nebenrollen, also wirklich perfekt besetzt. Wir haben zum Beispiel auch unter anderem Linda Hamilton, die Sarah Connor gespielt hat in den Terminator-Filmen. Und wir haben eine fantastische musikalische Untermalung der Serie. Also es gibt auch wunderschöne Kamerafahrten, es gibt überraschende Wendungen und es gibt Humor, den man sonst nicht so findet. Empfinde ich zumindest so in amerikanischen Serien. Ich kann das Ganze wirklich nur empfehlen, weil das ist eine schöne Serie, die man sich mal so an einem entspannten Sonntagnachmittag angucken kann. Und ja, von mir volle Punktzahl. Ich freue mich, dass es auch eine zweite Staffel gibt. Also schaut alle mal rein. Resident Alien auf Sci-Fi.
Das klingt wirklich wahnsinnig spannend. Da werde ich auch mal reinschalten. Vielen Dank für den Serientipp, auch von meiner Seite.
Gerne, gerne. Das wird dir vor allem als alter Family Guy-Fan gefallen, weil da sind schon ja die ein oder anderen zotigen Witze dabei. Und mit dieser beschwingten Grundhaltung verabschieden wir uns von euch allen erstmal und hören uns wieder in der nächsten Support Your Locus-Ausgabe. Und Flo, wir beide setzen uns jetzt auf den Balkon und genießen noch ein bisschen die Sonne.
Und ein Bier.
Und es ist selbstverständlich. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.